Führung kann so einfach sein. Oder doch nicht? In der letzten Folge haben wir über spannende Führungsmethoden gesprochen und heute wollen wir das mal von der Theorieseite etwas genauer beleuchten. Was für Führungsstile gibt es denn eigentlich und wie kann man die für sich einsetzen?
Und welcher Führungsstil ist der beste? Klären wir das heute? Hör rein, sei gespannt. Viel Spaß.
Du hörst den Karriere-Marketing-Podcast.
Karriere-Marketing-Podcast.
Mit dem Mann fürs Marketing Christian Hilgers.
Und dem Personalexperten Tobias Ganz.
Die Abkürzung für deine Karriere.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Tobi, ich werde seit letzter Woche ein Gefühl nicht los. Und zwar, dass wir in ein kleines Wespennest gestochen haben hinsichtlich Leadership. Eigentlich ein Thema, was an vielen Ecken besprochen wird. Nichtsdestotrotz hatten wir tatsächlich sehr viele Rückmeldungen zu unserer Folge von letzter Woche. Davon möchte ich dir gleich berichten. Aber vorher sage ich erst einmal Hallo und schön, dass du da bist.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen auf eine neue Folge Karriere-Marketing-Podcast. Ich freue mich. Und Christian, ja, in der Tat, bei den Beispielen, die du das letzte Mal ausgepackt hast, ja, zum Thema schlechte Führung, sehr schlechte Führung, will ich an der Stelle betonen, dass das Aufmerksamkeit erregt hat, das wundert mich überhaupt nicht. Von daher freue ich mich, wenn wir heute daran nochmal anknüpfen können. Ja, und hoffentlich auch mal Beispiele finden, ein paar positive Beispiele, beziehungsweise das Thema mal von einer anderen Seite beleuchten können. Wobei, ne, Negativbeispiele, ja, war ja auch durchaus spannend. So ist es ja nicht.
Genau, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, wir haben es ja in der Folge schon richtig schlechtes Leadership genannt. Und einmal kurz zu den Rückmeldungen, die kamen. Also es war schon echt faszinierend. Direkt am nächsten Tag hat mich ein Kunde angerufen, hat gesagt, hey, Degas, also wir müssen uns vielleicht mal generell über das Thema Leadership unterhalten. Soll heißen, das, was wir präsentiert haben, natürlich nicht in dieser sehr argen Ausprägung, aber schon in die Richtung gibt es heutzutage leider immer noch in Unternehmen. Und auch da gibt es natürlich auch immer noch Handlungsbedarf. Und dazu habe ich dann am Wochenende noch Bekannte getroffen und wir haben abends dann schön beim alkoholfreien Bierchen übrigens darüber geschnackt, wie denn Leadership gerade in Zeiten der Generation Z aussieht. Dort hatte ich einen Kollegen, der mir dann davon berichtet hat, er hat jetzt eine relativ junge Kollegin neu dazubekommen, die allerdings auch so ein bisschen unter diese Null-Bock-Generation fällt. Und ich sage es bewusst genauso polarisierend, weil es ja eigentlich, oder weil es nicht diese Generation gibt. Aber es gibt halt immer dann doch diese Beispiele, wie in allen Generationen sicherlich, wo man dann halt doch wieder sagt, so, verdammt, diese verdammte Generation Z, wie soll ich sie anfassen? Das war auch ein spannender Aufhänger. Und dazu habe ich dann noch mit einem Bekannten gesprochen, der aktuell auch in einem Angestelltenverhältnis ist, in einem Unternehmen und sich fragte, ja, ich bin angestellt, aber in einer Führungsrolle auch, wie bekomme ich es vielleicht hin oder ist es vielleicht möglich, dass ich für meine Führungsfunktion einen bestimmten Leadership-Style wählen kann, der nicht unbedingt dem des restlichen Unternehmens entspricht? Das sind viele Fragen. Sicherlich werden wir heute nicht alle beantworten, aber ich wollte sie mal aufgeschmissen haben und vielleicht kommen wir nächste Woche dazu, da mal näher drüber zu diskutieren. Denn was wir brauchen, um überhaupt solche Fragen zu beantworten und vielleicht auch für uns ein Gefühl dazu zu bekommen, was überhaupt oder dafür zu bekommen, was überhaupt gutes Leadership ist, müssen wir wissen, welche Stile gibt es überhaupt. Und in dem Moment bin ich sehr froh, dass du mir gegenüber sitzt, zumindest virtuell, und mir genau diese Frage sicherlich beantworten kannst. In dem Fall möchte ich meiner Vorrede genug dir das Wort übertragen und bin gespannt, was du uns zu berichten hast.
Danke, lieber Christian. In der Tat, es macht Sinn, über Führungsstile zu sprechen. Auch da gibt es, und das will ich vorwegnehmen, unterschiedlichste Modelle. Und das Modell, für das wir uns heute entschieden haben, darüber zu sprechen, ist jetzt nicht das Allheilmittel oder die führenden Stile. Wie gesagt, je nachdem, in welches Modell man schaut, gibt es da ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich glaube, das, was wir heute mitgebracht haben, bildet eine wunderbare Basis, um um über das Thema sprechen zu können. Und da will ich direkt auch einsteigen. Also grundsätzlich gibt es eigentlich vier Führungsstile. Einmal den, und da fangen wir direkt an, den autoritären Führungsstil, den kooperativen, den laissez-faire und den situativen. Ja, und die möchten wir jetzt in dem Zusammenhang mal etwas genauer beleuchten, um zu schauen, was steckt da eigentlich hinter oder was macht diese einzelnen Führungsstile eigentlich aus. Beginnen wir mit dem autoritären Führungsstil. Vielleicht die ein oder der andere hat schon mal mit einer autoritären Führungskraft zusammengearbeitet. Ja, dieser Führungsstil lässt eigentlich wenig Spielraum für Mitarbeitende, Dinge selbst zu entscheiden, sondern eine autoritäre Führungspersönlichkeit gibt viele Dinge vor, hat eine klare Vorstellung davon, wie Aufgaben umzusetzen sind, sodass ja der Mitarbeiter oder die Meinung der Mitarbeitenden eigentlich gar nicht so gefragt ist, beziehungsweise ja die Entscheidung auch gar nicht auf die Person übertragen wird, oder es gibt einfach kein Mitspracherecht, ja, sondern wenn der Chef, der autoritär führt, das so entscheidet, dann wird das so gemacht. Und da gibt's absolut gar keinen Spielraum. Das ist so typisch für autoritäre Führung. Christian, fällt dir noch was zu dem Punkt ein?
Ja, ich hätte jetzt insofern einmal kurz einhaken wollen. Autoritärer Führungsstil ist natürlich erst einmal gerade in den heutigen Zeiten nicht so wünschenswert. Auf der anderen Seite hat natürlich jede Form von Führung auch irgendwo ein Bewandtnis. Und da kommen wir sicherlich auch gleich bei den situativen Führungsstilen noch dazu. Aber natürlich kann das auch sehr positiv sein. Wenn ich eine starke Richtung brauche, dann ist natürlich ein autoritärer Führungsstil wahrscheinlich genau richtig.
Absolut.
Ne? Und dementsprechend der Eindruck, der nicht entstehen soll, dass wir hier jetzt grundsätzlich Führungsstile bewerten. Sicherlich, wenn wir auf die letzte Folge schauen, da hatten wir einen extrem autoritären Führungsstil, der allerdings auch gekennzeichnet war von Angst. Und ich glaube, da ist es wichtig, noch eine Unterscheidung zu treffen oder da auch den Abstand irgendwo noch zu wahren. Einerseits die Art des Führungsstils und andererseits die Motive, warum und wie dann auch dieser Führungsstil eingesetzt wird. Und deswegen genau richtig, was du sagst. Erstmal sehr klarer Führungsstil kann natürlich auch sehr, ja, ein Stück weit so von oben herab wahrgenommen werden, hat aber nicht nur negative Zeichen. Ja. Das wäre so mein Einwand dazu noch.
Ja, das wird gleich bei der situativen Führung, so wie du es gerade beschrieben hast, nochmal deutlich werden. Es hängt natürlich stark von dem Reifegrad des Mitarbeitenden ab. Ob dieser Führungsstil Sinn macht oder auch, ne, situativ. Wie gesagt, es gibt auch Momente, wo Mitarbeitende sehr dankbar sind, wenn der Chef dann einfach mal sagt, zum Beispiel in Krisensituationen, ja, wenn sich Mitarbeitende gelähmt fühlen, weil sie gar nicht wissen, in welche Richtung sie jetzt laufen sollen. Und da ist es unglaublich wichtig, ja, wenn mal der Chef sagt, liebe Leute, wir laufen jetzt in die Richtung, das ist der Weg, da kann das extrem hilfreich sein, ne? Also jeder Führungsstil hat seine Daseinsberechtigung, absolut. Und das ist auch wichtig. Danke Christian fürs Einschneiden an der Stelle. Super wichtiger Punkt. Kommen wir zum nächsten Führungsstil, dem kooperativen Führungsstil. Ja, und wie es schon sagt, jetzt in Abgrenzung zum autoritären Führungsstil, haben da Mitarbeitende schon einen gewissen Spielraum, Dinge auch einfach selbst zu entscheiden, ne? Sondern man setzt sich gemeinsam mit der Führungskraft zusammen und wenn man Themen beackert oder Herausforderungen vor sich hat, ja, erarbeitet man gemeinsam einen Weg, kooperativ, so wie der Stil auch schon sagt. Das heißt, man lässt den Mitarbeitenden einen gewissen Freiraum, ja, ihre Kompetenz auszuleben und auch mal zum gewissen Grad Entscheidungen zu treffen. Ja, zum Beispiel, sei es vielleicht, um im Kreativbereich jetzt zu bleiben, wo du ja auch zu Hause bist, ja, wenn es um ein gewisses Design geht, ne, nicht da eine klare Vorgabe zu bekommen von dem Chef, sondern, ne, wenn der Mitarbeiter eine gute Idee hat, ja, dann lässt man den Mitarbeitenden mal selber entscheiden, ne, ja, okay, dann macht das so und so, das klingt gut, setz doch einfach mal um, ja, dass man zusammen in Absprache einen Weg festlegt und dann den Weg auch gemeinsam läuft, auch immer wieder unterstützend zur Seite steht, wenn es Rückfragen gibt. Und das sind so typische Bestandteile eines kooperativen Führungsstils. Christian, hast du noch Ergänzungen? Fällt dir noch irgendwas ein, was dir wichtig ist in dem Rahmen?
Ja, nur, dass auf der einen Seite häufig dann, glaube ich, auch im Kopf einer Führungskraft gleichgesetzt mit wird mit, ich gebe dann vielleicht auch ein paar Machtbefugnisse in Anführungsstrichen ab. Also Macht hat generell eine relativ negative Konnotation, aber du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will. Nämlich, dass ich vielleicht auch ein Stück weit Kontrollverlust habe und meinen Mitarbeitern oder meine Mitarbeiter vielleicht auf eine Ebene hebe, die sie gar nicht verdient haben vielleicht. Und das ist hier vielleicht noch ein wichtiger Einwand, dass Kooperation, kooperativer Führungsstil nicht heißen muss oder nicht heißt, dass ich eine Verwässerung der Hierarchien haben muss, nur wenn ich es will, sondern ich kann natürlich auch kooperativ arbeiten. Und da möchte ich auch nochmal an das Beispiel vom letzten Mal erinnern, was ich so einmal kurz noch eingeschmissen habe. Da hatten wir oder sind wir von dem sehr negativen Beispiel hin zum absolut positiven Beispiel für mich gekommen. Mein Chef zu der Zeit bei meiner zweiten Arbeitsstelle, der sehr stark genau diesen kooperativen oder situativen Führungsstil, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch zu, aber mit einer sehr starken kooperativen Ausprägung gelebt hat. Und trotzdem war es klar, in Anführungsstrichen, er ist Chef und ich bin nur Angestellter in dem Fall gewesen. Und das ist in dem Fall noch ganz wichtig. Mutig sein für einen kooperativen Führungsstil ist nicht unbedingt, ja, immer dieser ganz, ganz große Mut, sondern das ist einfach auch, es funktioniert auch in Hierarchien. Das will ich eigentlich sagen.
Ja. Und es ist super wichtig, dass es diese Art der Zusammenarbeit gibt, denn es ist eine unglaubliche Wertschätzung auch für die Mitarbeitenden, den Freiraum zu lassen, ja, besonders im Kreativbereich, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Ja, Mitarbeitende wollen ja auch ihre Kompetenz ausleben. Und wenn es immer jemanden gibt, der sagt, nee, also das, was du da sagst, das ist nicht mein Weg, wir machen so und so, das führt natürlich mittelfristig zu einer gewissen Unzufriedenheit, ja, weil die sich gar nicht richtig ausleben können, ne? Und das wäre ja auch ein Nachteil, wenn man durchgängig autoritär führen würde, zumindest bei Berufszweigen oder Mitarbeitenden, die sehr gut ausgebildet sind, die ein gewisses Fach eine gewisse Fachexpertise besitzen. Ja, die haben ja grundsätzlich von ihrer Natur aus auch einen gewissen Drang, sich da auch auszuleben und ihre Expertise zu zeigen und auch mit einzubringen in das Unternehmen. Von daher absolute Berechtigung und auch ein guter Weg, kooperativ zu führen. Ne? Ist halt so ein Mittelweg. Ja, dem geben wir über und dann springen wir auch schon direkt zum nächsten. Das ist der laissez-faire Führungsstil. Und ja, da kommt sozusagen, dieser Einfluss der Führungskraft fällt in dem Rahmen komplett weg. Also das heißt, man gibt eine Aufgabe komplett in den Fachbereich oder an einen Mitarbeitenden oder eine Mitarbeitende ab und lässt sie komplett selbstständig diese Herausforderung lösen, ohne sich da irgendwie einzumischen. Und das Tolle, um zuerst das Positive zu nennen, das Tolle an diesem Führungsstil ist natürlich, dass sich Mitarbeitende da komplett ausleben können. Und es ist natürlich auch eine super Art der Wertschätzung zu sagen, ja, ey Christian, ich traue dir vollkommen zu, diese Aufgabe alleine zu lösen oder du mit deinem Team, ihr macht das schon, ich vertraue euch da zu 100%, ihr werdet eine tolle Lösung finden. No? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, gibt es zwei Seiten der Medaille. Es gibt vielleicht Punkte, wo es dann doch mal etwas mehr Führung bedarf, beziehungsweise der Vorgabe einer Richtung. Wenn man zum Beispiel gewisse Kunden kennt und weiß, worauf die Wert legen und vielleicht der Bereich das komplett anders sieht. Ja, da haben wir ganz viele kreative Köpfe, aber die brauchen vielleicht eher ja eine konservativere Lösung, jetzt als Beispiel. Und wenn man sich da komplett zurückhält, kann das auch nicht immer gut sein. Ne? Also es sind, wie gesagt, zwei Seiten der Medaille, aber es hängt halt auch von der Aufgabe ab, oder die Herausforderung, die in dem Fall bearbeitet wird. Das ist ja situativ, ja, was da an der Stelle dann Sinn macht. Und ich glaube, das ist auch schon eine wunderbare Überleitung zu dem vierten Führungsstil, dem situativen Führen. Und der vereint, und das ist ja das Schöne eigentlich, der vereint eigentlich alle Führungsstile, die es gibt. Denn je nach Situation kann man selbst entscheiden, welcher Führungsstil gerade angebracht ist. Und da spielt in dem Zusammenhang noch eine weitere Variable eine große Rolle, nämlich der Reifegrad der Mitarbeitenden. Das heißt, wenn wir jetzt eine einfache, ich sag mal, stupide, sich eine repetitive Aufgabe haben, ja, sei es vielleicht in der Lagerlogistik oder ja halt eher Bereiche, die im Niedriglohnsektor, so nenne ich es jetzt mal, ohne es abwerten zu meinen, ne? Das sind sehr wichtige Positionen, die da gefüllt werden. Da geht es ja gar nicht in der Tätigkeit selbst darum, sich jetzt großartig auszuleben oder seine Fachexpertise einzubringen. Da ist es einfach extrem hilfreich oder auch sinnvoll, wirklich eine klare Marschrichtung vorzugeben, ja, oder auch in der Gastronomie. Du machst jetzt das, du kümmerst dich um den Bereich, ich mach das hier, ja. Da geht's, ja, wenn man da sagen würde, ach komm, ne, laissez-faire, ihr könnt das alles selber entscheiden, ne? Organisiert euch irgendwie selber und die werden vielleicht mit dieser Situation gerade dann total überfordert, ja, da sie gar nicht genau wissen, was sie jetzt tun sollen. Und genau an der Stelle wäre es ja richtig, autoritär zu führen und eine klare Struktur, eine klare Vorgabe zu machen, um dann die Arbeit gut zu organisieren, damit das Ganze auch funktioniert. Und greife gerade, ich hatte es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich und jetzt beziehe ich mich einfach mal auf die Literatur. In der Theorie gibt es natürlich unterschiedliche Reifegrade, also Mitarbeiter, die wirklich am Start sind, die noch sehr viel, die noch sehr viel Orientierung brauchen, ne, wo es wichtig ist, dass eine klare Richtung vorgegeben wird. Dann gibt es so den mittleren Bereich, die Aufgaben oder ein gewisses Spektrum an Aufgaben sehr gut erledigen können, weil sie sich da schon sicher fühlen, aber immer noch einen Wachstumsbereich haben. Das heißt, Aufgaben, die sie vielleicht noch nicht so häufig ausgeführt haben oder vielleicht auch komplett neue Herausforderungen, ja, Projekte, die sie, wo sie noch total unbefleckt sind, wo sie noch wenig Vorerfahrung haben, ja, da wäre zum Beispiel ein kooperativer Führungsstil zu empfehlen, ja, sich zusammen mit dem Mitarbeitenden hinzusetzen und zu schauen, okay, was kann die Person schon alleine für sich regeln und gibt es vielleicht einzelne Punkte in dem Projekt, wo die Person noch Unterstützung braucht, ja, wo man noch gewisse Vorgaben machen muss, ja, also eher so eine mittlere Ebene und dann einen sehr hohen Reifegrad, wo man weiß, hey, das ist eine erfahrene Fachkraft, die hat diverse Projekte schon mit begleitet, die kennt sich genau in den und den Themenbereichen aus. Da weiß ich, ja, die kann ich in dem Bereich laissez-faire führen, ne? Die kann ich komplett machen lassen. Da weiß ich, das Ergebnis wird wunderbar sein mit der Erfahrung. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und so muss man schauen in seinen eigenen Bereich, in sein Team oder in sein Unternehmen. Oder in die Projektgruppe, ja, was habe ich denn da eigentlich für Persönlichkeiten, auf welcher Ebene, also in welchem Reifegrad befinden sich die einzelnen Personen und dann individuell entscheiden, so wie ich es gerade brauche, situativ, so heißt ja auch der Führungsstil, was kann ich in dem Rahmen anwenden oder was macht Sinn oder wie macht es Sinn, in dem Moment zu führen. Christian, fällt dir noch was dazu ein? Hab ich irgendwas vergessen?
Ich würde an der Stelle laissez-faire noch einmal ergänzen wollen, dass man dafür als Mitarbeitender natürlich auch eine gehörige Portion Selbstorganisation braucht. Du hast es mit dem Vertrauen von Seiten der Führungskraft angesprochen. Es muss natürlich auch dieses Vertrauen sein, dass der oder die Mitarbeitende das auch schafft, dann umzusetzen. Und ich sage mal, gerade beim laissez-fairen Führungsstil, wenn man natürlich alles machen kann, es gibt nur eine Deadline, dann ist ja ganz viel Arbeit gerade in der Organisation zu finden. Und wer da nicht selbst organisiert ist, der hat einfach dann auch ein großes Problem. Und dann tue ich als Führungskraft meiner Mitarbeiterin, meinem Mitarbeiter auch keinen Gefallen. Und zum Situativen, da wäre mir einfach noch wichtig zu erwähnen, als Führungskraft, wenn ich das wähle, und du hast es ja bereits gesagt, eigentlich ist es ja schon so mit die beste Möglichkeit zu führen. Was ich an mir dann aber feststellen muss oder was ich mir erarbeiten muss, es ist eine Portion Feingefühl. Das heißt, ich muss merken, ich muss wissen, wie ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, was die jetzt gerade benötigen, was ich denen zutrauen kann, was jetzt genau richtig ist in dem Moment. Und das geht halt einfach einerseits aus natürlich einer Erfahrung, also eine gewisse Führungserfahrung. Man erarbeitet sich natürlich einiges, muss dann auch wahrscheinlich schon dabei sein. Rein in den blauen Dunst wird man sicherlich in das ein oder andere Fettnäpfchen treten. Aber auch diese Bereitschaft hinzuhören, nicht einfach nur, und da sind wir wieder bei der Hierarchie, ich stehe jetzt über dem Mitarbeiter, über der Mitarbeiterin und die macht jetzt, was ich will, sondern wirklich Bedarfe erkennen und auch genau auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, wie sieht's da aus und was ist jetzt angesagt. Und dann vielleicht auch mal bewusst in einer Art zum Beispiel autoritären Führungsstil wechseln, wenn ich halt merke, ah, hier ist eine große Unsicherheit zum Beispiel. Und der kann ich halt mit einer klaren Ansage begegnen und kann so dann natürlich auch sicher, wenn auch vielleicht dann über einen eher kürzeren Zeitraum, meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin auch gut zum Ziel führen.
Absolut, absolut. Und ich finde, das hast du nochmal sehr gut rausgestellt. Der situative Führungsstil ist bei weitem natürlich der anspruchsvollste. Man muss seine Mitarbeitenden gut kennen. Ja, man muss auch die Stärken und die Herausforderungen der einzelnen Personen kennen, um natürlich den richtigen Stil im richtigen Moment, im richtigen Projekt zu wählen. Und das ist natürlich anspruchsvoll, absolut, absolut. Perfekt. Und da ist es einfach wichtig, auch im Austausch mit den Mitarbeitenden zu sein, Gespräche zu führen, auch Feedback-Gespräche zu führen, um diese kennenzulernen, ja, auch die Stärken kennenzulernen. Und das bedarf in den meisten Fällen auch einfach Zeit. Ja, wenn man jetzt in eine neue Rolle schlüpft, muss man sich auch die Zeit nehmen, das Team dann kennenzulernen und auch die Mitarbeitenden kennenzulernen, um das überhaupt einschätzen zu können. Absolut.
So ist das. Das war jetzt inhaltlich eigentlich Sachen, die bekannt sind. Was wir aber sehr bewusst gemacht haben, weil man muss sich das immer mal wieder vergegenwärtigen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt und natürlich auch immer wieder aufs Tableau bringen, ey, was erlebe ich gerade an Führungsstil oder was lebe ich als Führungsstil vor? Und deswegen ist es immer mal wieder gut, auch solche bekannten Sachen mal wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. Ich hatte zu Anfang der Folge einige Fragen aufgeworfen, die aus den Rückmeldungen entstanden sind. Und die würde ich ganz gerne auf die nächste Woche verschieben, beziehungsweise die dann dort aufgreifen mit der schlechten Erfahrung aus der letzten Folge, mit dem Wissen von heute, dann in die Beantwortung dieser Fragen gehen. Welche Möglichkeiten haben wir überhaupt in Sachen Führung, in bestehenden Strukturen oder jetzt angesichts neuer Generationen, die nachkommen, Generation Z, auch Generation Alpha steht schon in den Startlöchern. Das sind viele spannende Punkte und ja, die sich dort auftun an der Stelle und wo ich mich wieder auf deine Meinung, deine Erfahrung und deinen Input freue, Tobias. Aber für heute soll es das erst einmal gewesen sein. Deswegen danke dir für deine umfangreichen Informationen an der Stelle.
Sehr gerne, Christian. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wie jedes Mal. Und ich glaube, da haben wir noch super viele Ansatzpunkte, über die wir sprechen können. Und ein Punkt, und damit möchte ich dann auch schließen, möchte ich doch noch mitgeben, was vielleicht nicht so rausgekommen ist. Es kann ja sein, dass es auch einen Führungsstil gibt, mit dem man sich selbst gar nicht wohlfühlt, der aber vielleicht angebracht wäre. Und wie man mit solchen Situationen umgehen kann, oder wie man sich auch dem annähern kann. Ja, vielleicht kann ich ja gar nicht, fühle ich mich gar nicht danach, jemandem eine Aufgabe abzugeben, weil ich der Meinung bin, ich weiß am besten, wie es geht und ich tue mich schwer damit, was zu delegieren. Ja, das sind auch so Herausforderungen, mit denen muss man irgendwie umgehen und das ist auch ein toller Punkt, über den wir das nächste Mal gerne noch sprechen können.
Ich bin extrem gespannt. Danke dir für heute und euch da draußen eine ganz tolle Woche. Wir sehen, hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, habt eine ganz großartige Zeit.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Karriere Marketing Podcast. Karriere Marketing Podcast. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.